Vater, ich bin dir voll dankbar für die Bibel, dass wir sie haben dürfen. Und ich bin dir voll dankbar, dass ich meinen Geschwistern jetzt auch dienen darf, damit, dass ich ihnen erzähle, was ich mit dir jetzt in den letzten Wochen einfach erlebt habe, was du mir gezeigt hast und die Zusammenhänge und alles. Und das ist, ich bin dir voll dankbar, dass du mir was gegeben hast, was ich heute sagen kann. Weil du kannst es auch jedem anderen geben und du hättest es auch nicht geben müssen. Das ist einfach nur ein Geschenk und das ist Gnade. Das weiß ich und dafür bin ich dir voll dankbar. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, die Dinge so zu sagen, dass sie eindeutig klar verständlich sind und auch ankommen. Und dass da ein roter Faden herrscht. Und ich möchte dich bitten, dass du, ja, dass du meine Geschwister genauso einfach ansprichst, wie du mich angesprochen hast. Der Text ist mir voll nahe gegangen, um Jesus, und ich habe voll lernen dürfen und ich weiß, dass ich noch nicht, dass ich das noch lange nicht vorbei ist und dass ich heute Abend hoffentlich nochmal drüber nachdenken werde und was lernen werde. Ja. Und ich bitte dich, dass du uns das anschenkst. Ich bitte dich in Jesu Namen, Vater, schenk, dass wir heute hier rausgehen und dass wir unser Leben ändern. Und wenn es nur ein kleines Stück ist, bitte veränder du uns und mach uns dir ähnlicher. Und danke, dass du dieses Gebet hörst und ernst nimmst und danke, dass du was machen willst in unserem Leben. Danke, dass du so gut zu uns bist, dass wir dir nicht egal sind, dass unser Leben dir nicht egal ist. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte oder was aus meinem Leben beginnen, was euch bestimmt oder ja doch, wo ihr sicher Ähnliches erlebt habt. Man kennt das, der Monat,
das oder die Arbeit ist gut.
Die Monat geht zu Ende und man checkt sein Konto. Und man sieht, von der Miete fehlt noch ein Teil, von der nächsten Miete. Nämlich 170%. Und da kommen einem dann so Gedanken hoch wie, Gott, du hast aber versprochen, dass du mich versorgen wirst. Wieso hast du dein Versprechen gebrochen? Wo ist deine Versorgung? Und ich habe ein Buch gelesen und der Autor hat es geschrieben, das war, als würde er zu mir sprechen. Als würde er vor mir sitzen und mir das ins Gesicht sagen. Hast du noch genug für diesen Monat? Ich habe überlegen müssen und dann habe ich gedacht, ja, für diesen Monat schon, eigentlich schon. Dann hat er gesagt, wo hat Gott dann sein Versprechen gebrochen? Wenn heute Nachmittag Wirtschaftscrash wäre, und dein Konto wird auf Reset gedrückt. Einmal auf Null. Was wäre dann mit dir? Wo wäre dein Schatz? Das ist meine Frage. Hättest du all deine Schätze verloren? Oder hast du einen Tresor, an den die Welt sowieso nicht ran kann? Ich möchte mit euch heute in Lukas 12 eintauchen. Und zwar vor allem in den Vers 12, also in den Vers 31, steht, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es geht mir um Sorgen auf der einen Seite, was in dieser, im Rahmen sehr oft vorkommt, und um Trachten nach dem Reich Gottes auf der anderen Seite. Was das überhaupt heißen soll und was das mit unserem Leben zu tun hat. Was das jetzt mit mir persönlich zu tun hat. Wir werden den Rahmen checken, wir werden den Rahmen ausfindig machen. Wir werden ein Gleichnis auslegen, ins Griechische gehen und dann am Schluss nochmal ganz praktisch werden. Und wir werden sehen, dass man von Roulette was lernen kann. Bitte einmal die erste Folie, die zweite Folie. Das ist ganz einfach, da steht immer nur die Überschrift, damit ihr ungefähr einen Plan habt, wo wir gerade sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo fange ich meinen Text an? Und ich meine, wir wissen schon, okay, nur in Vers 31 anfangen wäre weniger schlau, wir müssen den Kontext checken, damit wir wissen, was das überhaupt bedeuten soll. Also ich habe mir gedacht, gut, gehen wir halt zur vorigen Überschrift, das wäre der Vers 22 und da steht, und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Und die Frage ist jetzt an dich, an euch gerichtet. Ich hätte gern ja, nein, warum? Sollten wir hier bleiben, sollten wir hier anfangen für heute oder nicht? Und warum?
Weil der Vorteil deshalb steht, das heißt, du musst vorher wissen.
Passt, das ging schnell. Sehr wahr. Kann ich hinten ein bisschen Zeit dran hängen. Wenn Jesus schon extra betont, ja, dass es einen Grund gibt, warum er das sagt, was er nachher sagt, wie sollen wir verstehen, was er uns sagen will, wenn wir den Grund nicht nachschauen? Wenn wir den Grund einfach ignorieren? Genau. Also gehen wir zur vorigen Überschrift. Vers 13, okay, das sage ich aber einfach dazu. Wenn wir da anfangen, verpasst man wieder was. Weil das ist eigentlich ein Einschub, wo Jesus mit seinen Jüngern redet davor und einer aus der Menge um ihn herum redet ihm hinein, fängt an mit Jesus zu reden und erklärt das auch und dann redet Jesus wieder mit seinen Jüngern. Und die Thematik davor ist ein bisschen anders, aber sozusagen eben dieselbe Überthematik, wenn man so will. Gut, also da fangen wir nicht an, dann gehen wir mal zu Lukas 12,1, jetzt sind wir eh schon ein ordentliches Stück. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu reden. Okay, da steht, dass sich das Volk schon dermaßen häuft, dass sie sich gegenseitig auf die Füße steigen, dass sie gegenseitig auf sich draufsteigen. Da kommt in mir die Frage hoch, wo bitte kommen all die Leute her? Warum sind da tausende Leute? Was passiert da? Was zieht die so an? Und deswegen muss man noch einen Sprung vorgehen. Und zwar das Kapitel 11.
Und, er schlägt schon Genesis auf.
Ich habe ja gewusst, das war was Lustiges. Nein, nein. Kapitel 11. Was passiert da? Ich erkläre es einfach mal kurz. Ein Pharisäer lädt Jesus zum Essen ein. Und bei den Juden ist es ja üblich, dass man sich vor dem Essen wäscht. Und Jesus macht das nicht. Der Pharisäer wundert sich und Jesus merkt das. Und da fängt Jesus dann an, die Pharisäer anzuklagen. Er bringt das Bild von einem Becher mit dem Äußeren und dem Inneren und sagt, dass die Pharisäer nur ihr Äußeres reinigen, aber ihr Inneres nicht. Zum Beispiel, dass sie den Zehnten geben, was auch gut ist, was sie auch sollen. Aber sie umgehen das Recht und die Liebe Gottes, sagt er. Und daraufhin antwortet dann ein Gesetzeslehrer, Herr, das, was du sagst, das macht auch uns schlecht. Und Jesus antwortet, wehe auch euch, Gesetzeslehrern, weil ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, ihr selbst aber rührt sie nicht an. Und nicht nur, dass ihr Gott nicht erkannt habt, ihr hindert andere daran, Gott zu erkennen. Nicht schlecht, oder? Das muss man mal verdauen, so eine Anklage. Nicht nur, dass ihr Gott nicht erkennt, die Gesetzeslehrer, sondern ihr hindert auch die anderen daran. Die Pharisäer lassen das nicht auf sich sitzen, sondern die reden zurück, die greifen Jesus an, die fragen ihn aus, um ihn anklagen zu können, um ihn verklagen zu können. Und wenn man das im Kopf hat, dann ist es absolut verständlich, warum sich da auf einmal ein riesen Getümmel bildet. Ja? Weil bei so einem Spektakel kommen die Leute zusammen. Jetzt haben wir da so tausende Leute um Jesus herum, eine riesige Dränglerei, die treten sich, damit sie vorkommen, was sie sehen können. Man könnte denken, das ist die Chance für Jesus, die wollen ihn alle sehen, die Chance, die große Chance von Jesus. Was macht er? Der dreht sich um und redet mit seinen Jüngern. Steht da, er redete zuerst zu seinen Jüngern. Also Jesus macht nicht nur Sachen, die die Pharisäer und die Juden damals überraschten, er macht auch Sachen, die uns überraschen. Und später haben wir nochmal eine Situation, wo Jesus was antwortet, was am Anfang ein bisschen komisch wirkt. Warum macht er das? Und da geht's los mit dem Thema Angst. das fällt schon ungefähr in den Rahmen, wo wir uns heute bewegen, mit Sorgen hinein. Es gibt dann nach diesem Streitgespräch, oder aufgrund von diesem Streitgespräch kann man sagen, ermahnt Jesus seine Jünger, dass sie sich offen zu ihm bekennen sollen und dass sie nicht heuchlerisch sein sollen, wie die Pharisäer. Er ermutigt sie aber gleichzeitig, sich nicht vor ihnen zu fürchten, sondern nur Ehrfurcht vor Gott zu haben, nur Furcht vor Gott. Und er begründet das damit, bringt ein Bild von den Sperlingen, ja, die man fast geschenkt kriegt. Ja, für nichts werden die verkauft und kein einziger von ihnen ist vergessen. Und ihr, wir sind ihm so viel mehr wert als diese Sperlinge. Danach geht die Thematik schon ein bisschen von Angst in Richtung Sorge. Und zwar, wenn wir lesen, Lukas 11, die Verse 11 und 12. Lukas 12, die Verse 11 und 12. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und das ist für mich eine ganz besondere Verheißung, wo mir aber schon wieder neue Fragen aufkommen. Was heißt dieses Sorgen, was da steht? Sorgt euch nicht darum, was ihr sagen sollt. Heißt das, ich brauche mich nicht darum zu kümmern? Sorgen im Sinne von sich darum kümmern, sich um etwas sorgen? Oder heißt das, ich brauche einfach keine Angst darum haben, mir keine Sorgen machen, nicht besorgt sein? Ist im Deutschen nicht eindeutig. Was heißt das jetzt? Und die zweite Frage, das ist in eine spezielle Situation hineingeredet. Wenn sie euch vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, ich bin noch nie vor die Fürsten und die Obrigkeiten geführt worden, kann ich diese Zusage von Gott, kann ich die herausnehmen aus dieser Situation? Violetta nickt einmal. Na gut, dann. Okay. Also zwei Fragen, die da aufkommen, die wir später erklären werden. Weil dazu brauchen wir den Rest, der dahinter noch kommt. Jetzt haben wir ungefähr den Rahmen. Kannst du auf die nächste PowerPoint gehen, Markus? Weil jetzt kommt das. Jesus redet mit seinen Jüngern, er ermahnt sie, er ermutigt sie und wird dann von jemandem aus der Menge unterbrochen. Und da lesen wir die Verse 13 bis 14. Also die Überschrift ist da jetzt das Gleichnis vom reichen Narren. Mit dem werden wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Stopp einmal. Bitte was? Ist da jetzt Jesus nicht mehr an Gerechtigkeit interessiert oder was ist los? War die Frage, die ich mir gestellt habe beim ersten Mal lesen. Warum antwortet Jesus auf die Frage von jemandem, der sagt, ich hätte gern Gerechtigkeit, mein Bruder, wir haben ein Erbe, der soll das mit mir teilen. Bin ich dein Richter? Bin ich dein Erbteiler? Und die Antwort findet man, wenn man sich wieder erinnert, wo man eigentlich gerade war, was da gerade passiert ist. Jesus, tausende Menschen um ihn herum, ja, ein Getümmel, ja, die wollen alle ran, die treten auf sich drauf. Jesus dreht sich um zu seinen Jüngern und redet mit ihnen über echte Nachfolge, ja, sich bekennen, wenn man vors Gericht gestellt wird. Und da ruft einer dazwischen und sagt, ja, mein Bruder, der teilt das Erbe nicht mit mir. Sag ihm, er soll das Erbe mit mir teilen. Der fängt an, über das Geld zu reden, ja, obwohl Jesus über echte Nachfolge gerade redet mit seinen Jüngern. Und dazu kommt noch die Frage, sag meinem Bruder, ist ja schon mal falsch, oder? Wie wäre das, was hätte Jesus wohl geantwortet, wenn er zu ihm gekommen wäre? Jesus, mein Bruder teilt das Erbe nicht mit mir. Wie soll ich mich meinem Bruder gegenüber verhalten? Und ja, ich glaube, wir sollten lernen, auch öfter so zu fragen. Jesus, mein Bruder in der Gemeinde hat irgendwas gemacht, was mich so stört. Wie soll ich mich meinem Bruder gegenüber verhalten? Wir haben den Heiligen Geist in uns und er spricht zu uns. Und Jesus sagt, das mit dem Balken, das kennt sie, oder? Wie geht denn das?
Was siehst du, der Splitter aus dem Auge deines Bruders, wenn du selber einen Balken vom
Kopf? Genau. Also kümmere dich mal um dich. Also ich finde, wir sollten viel öfter fragen, Jesus, wie soll ich mich meinem Bruder, meiner Schwester oder sonst wem gegenüber verhalten und nicht, Jesus, sag dem bitte, der soll das machen, weil das stört mich. Und ich glaube, wenn dieser Mensch so hingekommen wäre vor Jesus, hätte er eine andere Antwort bekommen. Aber so mit der Einstellung, mit der er hingekommen ist, ja, mit dieser Motivation, ist es, finde ich, sehr verständlich, warum Jesus in Vers 15 dann noch sagt, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und dann erzählt er ein Gleichnis. Das Gleichnis von dem reichen Bauern, den er Sna bezeichnet. Es geht um einen Bauern, der ist reich, hat eine super Ernte, aber er hat nicht genug Platz in seinen Scheunen. Also beschließt er, ich reiße meine Scheunen ab, ich baue mir größere. Und dann sagt er zu sich selbst, jetzt kann ich mich ausruhen. Jetzt kann ich essen und trinken und fröhlich sein. Und in Vers 20 sagt Jesus, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Aber warum genau ist dieser Mensch jetzt ein Narr? Ich würde mal sagen, dass er seine Scheunen abreißt, sich größere baut, um seine Ernte zu speichern. Kann man nicht behaupten, dass er deswegen ein Narr ist. Der Geschäftsmann zum Beispiel. Was war mit Josef? Hat der nicht Scheunen gefüllt vor der Hungersnot? Und wenn man sagt, dass der ein Narr war, dann kommt man ein bisschen in eine Einbahnstraße. Also das kann es nicht sein. Vers 18. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen, will darin alles, was mir gewachsen ist, meine Güter aufspeichern. Guter Geschäftsmann, sagte Violetta. Aber in Vers 21 steht, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Der Unterschied zwischen Josef und diesem Mann ist, dass Josef hat es nicht für sich gesammelt. Dieser Mann hat diese Schätze für sich gesammelt. Das heißt, das Problem hier, ja, von diesem Menschen ist nicht das, was er tut, sondern es ist das, warum er es tut. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig für den ganzen Rest, den ich heute noch erzählen werde. Für alles, was danach steht. Weil in Vers 21 steht, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Und in Vers 22 steht, darum sage ich euch. Das heißt, das dürft ihr nicht vergessen, ja? Also in 10 Minuten vielleicht nochmal, dann ist es noch, gell? Es ist nicht falsch, was er tut, sondern warum er es getan hat. Weil dieser Narr hat einfach nicht verstanden, dass alles von Gott kommt. Und alles, was er hat, gehört Gott. Und ich glaube, heute Morgen wäre er in guter Gesellschaft. Zumindest, wenn er neben mir stehen wird. Weil mir geht es immer wieder so. Zum Beispiel, ich bin ein Musiker, ich habe Talent, das weiß ich, kommt von oben, Geschenk, soll ich für ihn einsetzen, weiß ich. Aber ich muss immer wieder neu vor Jesus kommen, damit seine Liebe mich wieder verstehen lässt, es ist sein Talent zu seiner Ehre, für seine Pläne und nicht für meine Ehre und nicht für meine Pläne. Es war immer wieder neu. Wie ist das mit dir? Mit deinem Geld, gibst du Gott 10%? Oder gibst du ihm 100%, so wie er es wirklich will? Für wen verwendest du deine Zeit, dein Talent, deine Beziehungen, deine Freundschaften, die Mittagspause in der Arbeit? deine Position in der Gemeinde oder in der Welt? Benutzt du das 100% für Gott oder schon noch so ein paar Prozent für dich? 5 vielleicht, zur Sicherheit. Ich glaube, Gott möchte zu jedem von uns aus Liebe und in Liebe sagen, du Narr, wem wird gehören, was du bereitet hast? Und in Vers 22 sagt er eben, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Gott möchte eine 180-Grad-Wende haben. Von diesem, mein Geld, ich sorge mich um das Reich Gottes. Vers 31, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und dann zählt Jesus auf. Und das habe ich einfach mal die Beweise von Jesus, also Beweise Jesu genommen. Jetzt bringt Jesus Bilder, oder er bringt Beweise dafür, dass wir uns nicht Sorgen brauchen. Und die meisten von euch werden die kennen. Zum Beispiel, schaut euch die Raben an. Die sehen nicht und die ernten nicht. Aber Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch so viel wertvoller als diese Raben. Und die Lilien. Tausendmal schöner als Salomo in seinem schönsten Gewand. Wenn Gott so verschwenderisch gut zu pflanzen ist, wo kommt dann eigentlich unser Misstrauen ihm gegenüber her? Die Härte für mich war aber, was er in Vers 25 und in Vers 26 sagt. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen. Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Das Geringste? Mein Leben zu verlängern, bezeichnet ihr hier als das Geringste? Das, wonach Wissenschaftler ewig suchen, ist das Geringste. Also ich finde, mein Einkommen für nächsten Monat irgendwie zu sichern, finde ich da ein bisschen leichter. Aber nein. Gott stellt hier eigentlich unser gesamtes, komplettes, menschliches Konzept von Versorgung auf den Kopf. Und dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht. Dieses Bild hat damit eigentlich nichts zu tun, aber es war das Beste, was ich gefunden habe. Weil ich möchte euch was zeigen. Okay. Das hier ist das Geringste, unser Leben zu verlängern. Das ist die Latte, okay, wo es anfängt. Das ist das Geringste. Wenn das Geringste ist, liegt alles andere darüber. Das ist irgendwie logisch. Es folgt logisch aus diesem Satz einfach nur. Das Geringste, alles andere darüber. Jetzt bin ich kleiner Mensch hier. Und Gott sagt, wenn du schaffst nicht einmal das Geringste, die Latte ist zu hoch, das schaffe ich nicht. Ihr müsst es vergessen, dass man da mit einem Stab rüberspringen kann, okay? Das zählt gerade nicht. Anderes Bild, ihr seht nur das. Okay? Du bist hier klein, du kommst da nicht drauf. Das schaffst du nicht. Und das wissen wir können unser Leben nicht verlängern. Aber wenn ich das nicht schaffe, wie will ich das machen, was darüber liegt? Kann ich gleich aufgeben. Verloren. Resignation. Ende. Vorbei. Dann können wir heimgehen. Einpacken. Versteht's? Wenn das Geringste von Jesus bezeichnet wird, als unser Leben zu verlängern, dann können wir den Rest auch vergessen. Die Latte fürs Geringste ist einfach zu hoch. Und wenn in Vers 31 dann steht, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dann müssen wir zwei Dinge mal verstehen. Das erste, im Griechischen steht hier nicht, wie es manchmal zitiert wird, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch alles hinzugefügt werden. Sondern da steht dies. Alles ist hier sogar nur hinzugefügt werden. In Lukas, in Matthäus steht dies alles. Dies hinzugefügt werden. Das nimmt Bezug auf etwas, was davor steht. Das kann man nicht aus dem Zusammenhang einfach rausreißen. Das zweite ist, dass egal was du tust, alles was du hast, wurde dir von Gott hinzugefügt. Weil die Latte für das Geringste zu hoch ist. Wie willst du dich selbst versorgen? Alles, was du hast, dein Job, in den du gehst und wo du 40 Stunden hart arbeitest, damit du genug Geld hast fürs Essen, ist von Gott hinzugefügt worden. Ist in Gottes Hand und nicht in deiner. Und dieser Vers 31 sagt, wir können Gott voll vertrauen und hundertprozentig, ja, nach Gottes Reich trachten, weil er für uns sorgt. Weil wir eh verloren haben, was die Selbstversorgung angeht. Er will, dass wir mit verstehen, dass wir mit Haut und Haaren in allem komplett zu 100% von ihm abhängig sind. Und dass er, unser Vater, der dich sein Kind nennt, alle Macht hat und alle Schätze und aller Reichtum dieser Welt gehören ihm. Jetzt steht da so viel über Sorgen und Trachten, dass man sich mal die Frage stellen muss, was heißt das überhaupt? Weil sonst macht das keinen Sinn, drüber zu reden, lang und breit, wenn man nicht weiß, was damit überhaupt gemeint ist. Und die Frage, die sich stellt in Bezug auf Sorgen, ich habe es ein bisschen anklingen lassen schon, ist damit gemeint, du sollst nicht sorgen, du brauchst nicht sorgen, ich brauche keine Angst haben, ich brauche nicht unsicher sein oder ich brauche mich nicht darum kümmern, ich muss nicht schauen, dass es erledigt wird. Die Blätter müsste ich... Okay, er sagt das Zweite, sie sagt das Erste, na gut, dann regeln wir dann draußen. Im Griechischen steht Merimnao. Ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, für das in die PowerPoint reinzuhauen. Merimnao, das heißt, also von der Elberfelder Studienbibel wird es hinten übersetzt, unter anderem mit besorgt sein. Okay, wir wissen, wie die Elberfelder Studienbibel das übersetzt. Was ich immer super finde, ist, wenn man sich ein Gespür kriegen will für ein Wort, dass man sich Bibelstellen anschaut, wo das vorkommt. Dann weiß man, wie es benutzt wird. Dann weiß man ein bisschen mehr, was jemand in der Zeit meint, wenn er dieses Wort benutzt. Und Philipper 4,6, das kennen einige, sorgt euch um nichts, sondern genau. Okay, sorgt euch um nichts. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, das war unsere Fragestellung. Wenn hier bei dieser Bibelstelle gemeint wäre, kümmern, erledigen, ja, dann könnte ich jetzt heimgehen, weil kümmert euch um nichts, ja, was mache ich dann da? Dann hätte ich mich nicht vorbereiten brauchen für heute, dann dürften wir nichts tun. Also hier kann das damit nicht gemeint sein in dieser Stelle. Schauen wir uns andere an. Matthäus 6, 34. So seid nun nicht besorgt auf den morgigen Tag, denn der morgenen Tag für sich selbst sorgen. Darf ich meinen morgigen Tag nicht vorbereiten? Ich würde sagen doch. Also hier wäre das auch unmöglich, da das im Sinne von erledigen, sich darum kümmern, schauen, dass es passiert, einzusetzen. Das würde ziemlich in die Irre führen. Aber sorg dich nicht um deinen morgigen Tag. Egal was du machst, du darfst es in Ruhe tun. Du darfst es in Frieden tun. Wo kommt Merimnao her? Von Merimna. Ohne O. Das ist dann nicht Sorgen, besorgt sein, sondern das ist die Sorge. Und dazu lesen wir Matthäus 13, 22. Kann das wer vorlesen?
Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht.
Ja, danke. Okay, da ist die Sorge in einem negativen Aspekt natürlich gemeint. Das sieht man. Das kann man leicht erkennen und wir wissen, dass da unser Wort herkommt. Also das sind alles ein bisschen Dinge, die in diese Richtung zielen. Und ich habe mir mehr Bibelstellen angeschaut als das natürlich und ich habe versucht, nicht so zu filtern, dass am Ende meine Meinung durchkommt, sage ich auch dazu. Sondern es ist wirklich die Tendenz in diese Richtung gewesen. Okay, aber das reicht ja nicht, eine Tendenz zu sehen. Wir wollen es ja wirklich wissen. Also was ist mit 1. Petrus 5, Vers 7? Die Mama darf ihn aufsagen.
Der Vorher, so demütigt euch unter den Herrn und gebe all eure Sorgen auf den Herrn und er sorgt für euch.
Sagt den zweiten Teil nochmal und schaut, ob euch was auffällt.
Werft all die Sorgen auf ihn und er sorgt für euch. Er.
Und?
Er.
Wie Jesus sagt.
Genau. Ist gut. Ist nicht das, was ich gemeint habe, ist aber auch. Werft eure Sorgen auf ihn. Die Sorgen, wo man Angst hat und so weiter. Ja? Da steht Rinder. Und dann kommt aber nochmal Sorgen vor, weil er sorgt um uns. Aber Gott muss sich keine Sorgen machen um uns in dem Sinne, dass er Angst hat, weil er kennt die Zukunft. Er weiß genau, was passiert. Da musst du dir keine Sorgen mehr machen. Wenn ich wüsste, was morgen passiert und heute habe ich ein Problem und ich weiß, morgen ist es vorbei, weil ich es sehe, muss ich mir keine Sorgen drum machen. Hier, und es wäre auch irgendwie traurig, wenn Gott sich nur Sorgen um uns macht, aber er kümmert sich nicht um uns. Das heißt, hier haben wir diese Sorgen doch auf einmal im Sinne von sich darum kümmern, sich um jemanden kümmern. Aber halt nur im Deutschen. Weil auf Griechisch steht da nicht mehr Rimna, sondern ein anderes Wort, nämlich Melo. Und das wird, hat viele Bedeutungen und Übersetzungen und so. Eine davon ist sich kümmern mit dem Zusatz um jemanden. In der Elberfelder Studienbibel, wo ich nachgeschaut habe. Hier steht ein anderes Wort. Okay, das hat dieselben zwei Anfangsbuchstaben, Me und Me. Okay, aber das eine ist Merimna, das andere Melo. Und man kann auch sagen, wenn man sich das durchdenkt, okay, sich um etwas kümmern und sich um Sorgen machen, das kann man nicht absolut voneinander trennen. Das hat irgendwie beides, es hat gemeinsame Anteile. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn man jetzt sagen will, es hat denselben Wortursprung von mir aus, da lasse ich mit mir reden, weil das macht absolut Sinn. Aber es ist nicht dasselbe Wort, es hat nicht dieselbe Bedeutung. Melo ist mehr wie sich um etwas kümmern, sich um jemanden kümmern und Merimna ist mehr wie sich Sorgen machen, dieses Ängstliche eben. Das heißt, der rote Faden durch die Bibel zeigt für mich absolut klar, dass nicht wie im Deutschen man Merimnao im Sinne von sich um etwas kümmern findet, sondern im Sinne von sich Sorgen machen, in diesem negativen, ängstlichen, nicht vertrauenden Sinn. Das heißt, sich nicht zu sorgen, beschreibt damit in erster Linie eigentlich eine innere Sache. Die wirkt sich natürlich vor allem auf meine Gefühlswelt aus. Ich glaube, das kennt jeder, das weiß jeder. Und auch im positiven Sinne, mich nicht zu sorgen, wirkt sich voll auf meine Gefühlswelt aus, aber auch letztendlich auf meine Taten. Auch auf das, was ich tue. Beschreibt aber nicht in erster Linie eine Tat. Trachten. Was bedeutet Trachten? Selbe Fragestellung oder ähnliche Fragestellung. Bitte?
Bäuerliche Kleidung, eine Tracht.
Ja.
Also so wie da geschrieben steht schon.
Genau. Ja, nein.
Das ist nämlich die Mehrzahl.
Einsetzen, sich dafür
Die Fragestellung ist, beschreibt das Trachten nach dem Reich Gottes jetzt Taten oder eine Herzenseinstellung? Und gemeint Griechische, zeteo ist das Wort, und das kann bedeuten suchen, begehren, trachten, fordern, forschen, fragen. Im Sinne von suchen und forschen kann zeteo etwas absolut Aktives bedeuten. Aber es ist immer getrieben von einer Überzeugung. Forschen, suchen ist getrieben von einer Überzeugung, von einem Wunsch, von einem Verlangen. Aber es ist was absolut Aktives. Und einen Bibelvers habe ich euch da rausgesucht, Römer 11, 13, da wir vorlesen. Und wer anderer? Römer 10, 3.
Euch Heiden, aber sage ich, wenn ich ein Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt.
Glaube nicht.
Römer 11, 3,
Römer 11, 3 mein Fehler, und Römer 10, 3, mein
Fehler. Okay, 3. Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben.
Genau, sie trachten mir nach dem Leben. Wenn das nur irgendwie ihre Herzenshaltung beschreiben würde, hätte er kein Problem.
Nein, wir sind ja aktiv.
Genau.
Die gehen dann wieder nach.
Sie gehen ihm nach, sie wollen das wirklich tun. Genau. Aber sie sind emotional einfach so fixiert auf diese Sache, dass sie ihm aktiv das Leben wollen. Sie wollen nicht einfach mal so, sondern es gibt was Inneres, was sie dazu drängt. Das ist das eine. Zedeo kann aber auch mehr etwas Inneres im Sinne von Begehren oder Trachten beschreiben, was aber immer wieder auch mit Taten verbunden ist. Und die einfach voll logisch aus diesem Begehren folgen müssen. Und dazu wäre Römer 10, 3 bitte.
Sie erkennen nicht die Gerechtigkeit Gottes und wollen immer ihre eigene Gerechtigkeit geltend machen. Darum haben sie auch nicht der Gerechtigkeit Gottes zu unterstellen.
Okay, im ersten Teil stand in meiner Übersetzung eben Trachten. Das heißt, irgendwo muss da das Wort Zeteo vorkommen. Und zwar, man sieht, also sie wollen sich nicht Gott nicht unterstellen, ja, sie trachten danach, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, stand in meiner Übersetzung. Sie trachten danach, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Hier trachten sie jetzt nicht nach einem Ding, sondern sie trachten schon mal nach einer Tat. Das macht es schon mal komplizierter, sich das durchzudenken. Weil sie trachten danach, etwas aufzurichten. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass sie in ihrem Herzen nach etwas trachten, nämlich ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und daraus folgt ganz logisch, dass sie sich Gottes Gerechtigkeit nicht unterstellt haben. Das heißt, du kannst Zeteo, Trachten, nicht von Taten trennen. Weil es kann etwas Aktives beschreiben, was aber getrieben ist von deinem Inneren, oder es kann dein Inneres beschreiben, was aber logisch Taten mit sich bringen wird. Du kannst es nicht trennen. Das heißt, Trachten beschreibt nie nur etwas Inneres oder nur Taten, sondern immer ein Begehren, einen Wunsch, eine Überzeugung, die unweigerlich Taten mit sich bringt. Es ist auch im Kontext schlüssig, weil in der Geschichte von dem Narr haben wir gesehen, nicht das, was er macht, sondern warum er es macht, war falsch. Bei den Sorgen war es auch so, dass sie eher was Inneres beschreiben, was sich aber absolut auf deine Gefühlswelt, aber auch auf deine Taten auswirken wird. Das heißt, in dem ganzen Kontext ist das auch voll logisch. So, das heißt, nach Gottes Reich zu trachten, beschreibt eine Herzenseinstellung, die sich unvermeidbar in unserem Handeln zeigen wird. Dieses Handeln liegt aber in einer sehr großen Bandbreite. Und zwar vom Tellerwäscher bis zum Missionar. Überall kannst du diese Herzenseinstellung haben und überall wird sich diese Herzenseinstellung auswirken. Ob du dich in deinen Job voll reinhängst, all deinen Nachbarn hilfst oder lernst, bis du den Einser hast, ja, das sagt nichts über dein Herz oder deine Motivation aus. Ob du es für dein Ego tust oder für das Reich Gottes, das sagt nichts. Die Frage ist, was da drin ist. Wenn ich mich für Lobpreis vorbereite und ich viel übe, sagt das nichts über mein Herz aus. Weil ob ich es für mein Ego tue oder weil Gott es mir wert ist. Die Zeit ist sehr fortgeschritten, das wollte ich auch schon immer mal sagen. werde versuchen, mich ein bisschen. So, okay. Was bedeutet das jetzt für uns, für mich, für dich? Was heißt das für dich heute? Womit kannst du nach Hause gehen? Was kannst du tun? Das habe ich schon gesagt. Naja, egal. In Vers 31, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir müssen einmal kapieren und akzeptieren, dass unser Job und unsere harte Arbeit von Gott hinzugefügt worden ist. Und dass die Latte für das Geringste zu hoch ist. Das heißt, unsere Selbstversorgungslüge können wir wegschmeißen. Dasselbe hat für mich gegolten, wie ich diese Predigt vorbereitet habe. Ja? Mein Handy ist kaputt gegangen, ich habe ständig was ändern müssen, wofür ich Gott voll dankbar bin, weil er mir noch Sachen gezeigt hat. Ja? Die Zeit ist knapp geworden, alles Mögliche, ich habe meine Bibel zu Hause vergessen und nur in der kenne ich mich so super aus. Und all das hängt nur von Gott ab. Ich kann diese Selbstvorbereitungslüge von mir aus, nenne ich es jetzt auch mal, wegschmeißen. Weil nur Gott kann das schenken, dass hier eine Bibel liegt, die komplett anders ausschaut, aber innen dasselbe hat und ich mich auskenne. Und Halleluja. Aber es kann nur Gott sowas schenken. Und in Vers 32 sagt er, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wenn wir jetzt nochmal zu Vers 11 und 12 zurückgehen, wo ich gesagt habe, wir werden das nachher auflösen. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Erstens, wir wissen jetzt, was Sorgen heißt. Es geht nicht primär um die Taten, sondern um das in uns drin. Weil ich habe gecheckt, hier steht auch das Wort für Sorgen und nicht das Wort für Kümmern. Hier steht mehr im Nao und nicht Melo. Das heißt, wenn ich mich vorbereite für diese Predigt, dann komme ich nicht einfach her, sondern ich bereite mich vor, so gut ich kann. Aber ich kann die Selbstvorbereitungslüge über Bord schmeißen. Und wenn du vor Gericht kommst, ja, dann heißt das nicht, geh einfach nur hin, sondern hab keine Angst. Schmeiß all die Lügen über, ich muss mich verteidigen und ich muss gut reden und ich muss. Die ganzen Lügen kannst du wegschmeißen. Und wie ihr schon gesehen habt, habe ich das gerade vorhin schon aus dem Zusammenhang gerissen und habe es auf meine Predigt bezogen. Weil ich überzeugt bin, dass wir das Wesen Gottes und das Prinzip, wie er ist und wie er handelt einfach, dass wir das auf unser Leben anwenden können. Das heißt nicht, dass wir alles aus dem Zusammenhang reißen können, aber wenn Gott sagt, wenn sie uns vor die Gerichter stellen und er wird uns leiten mit seinem Geist, warum sollte er dann uns nicht leiten, wenn wir woanders stehen? Also in dem Fall, finde ich, ist es sehr eindeutig. In anderen Fällen nicht. Vers 33. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Also ich hoffe, ihr geht heute heim und verkauft all euer Zeug und gebt es dann den Armen, weil das steht da nicht. Hier steht A, nicht verkauft all eure Habe. Steht da nicht, okay? B, unsere Habe, ich habe Neuigkeiten für euch, ist zum Großteil Geld. Das ist in eine Zeit hineingeschrieben und auch noch nach einem Gleichnis, wo es um einen Bauer gegangen ist, der viel Zeug von seinem Feld gehabt hat. Das ist ja nicht alles irgendwas aneinander gewurschtelt, das hat ja einen Zusammenhang. Ohne den Kontext, habe ich ja vorher schon gesagt, verstehen wir das nicht. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt uns heimgehen und unsere Habe zu verkaufen, weil wir haben Geld. Und mit diesem Geld sollen wir Gutes tun, sagt Gott. Und das tun wir natürlich, wir geben unseren Zehnten, viele, das ist super. Wir geben Missionaren, und das ist auch super. Wir geben für das Gemeindehaus, und das ist auch super. Aber gebe ich auch, wenn der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, gib dem da was? Dem Bettler auf der Straße, wenn Gott zu mir spricht? Der grantigen Kellnerin? Dem langsamen Kassier? Meinen Kindern, meinen Verwandten, meinem Partner? Wurscht wem, wenn Gott mir einfach aufs Herz legt? Und ich frage nochmal, gibst du Gott 10%? Oder gibst du ihm 100%? Darf er Herr sein über alles, was du hast? Vers 33b. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Ich habe euch versprochen, wir werden sehen, dass man von Roulette was lernen kann. Jetzt stell dir mal vor, ja, einfach, du weißt, welche Farbe gewinnt. Okay? Also Roulette, ich weiß nicht, ob du das kennst, aus Filmen. Man dreht und dann kann man auf eine Farbe setzen oder irgendwas anderes auch. Aber auf jeden Fall das mit den Farben. Schwarz-Rot. Und wir wissen, Rot gewinnt. Und welche Farbe setzt du dann? Und wie viel von dem, was du hast, setzt du auf Rot? Sicher? Alles? Aber vielleicht zur Sicherheit, nur ein bisschen noch auf Schwarz, so ein paar Euro nur, zur Sicherheit, um sicher zu gehen. Nein? Wieso nicht? Gibst du Gott 80% von deinem Leben oder 100%? Setzt du 100% auf die Farbe, die gewinnt, oder 97%? Ein bisschen zur Sicherheit. Man kann von Roulette etwas lernen. Wenn du weißt, wo dein Geld gut aufgehen muss, und ich will nicht nur über Geld reden, das kommt so blöd, aber einfach dein Herz, alles, du. Warum setzen wir es dann, und Gott hat mich so angesprochen, ja? Warum setze ich es dann teilweise auf Schwarz, wenn ich weiß, Rot gewinnt? Wenn ich weiß, Rot gewinnt. Und die Anwendung pur steckt in Vers 34. Denn wo euer Herz ist, dort werdet ihr euren Schatz hinsetzen. Denn wo euer Herz ist, da wird dein Schatz sein. Wo euer Schatz ist, dort wird euer Herz sein. Unsere menschliche Logik dreht den Satz um. Wo mein Herz ist, werde ich meinen Schatz investieren. Nein, wo du deinen Schatz hingibst, dort wird dein Herz sein. Wenn du dir heute die Frage stellst, was mache ich? Ich gehe heim und ich wünsche mir, dass ich mehr nach dem Reich Gottes trachte. Dann möchte ich dich ermutigen, alle Schätze, die du hast, und damit meine ich nicht dein Geld, sondern deine Zeit, deine Liebe und alles, ja, dann setz sie auf Rot, in das Reich Gottes. Wenn du dich für ein Projekt einsetzt, du gibst natürlich ein bisschen Geld rein, deine Zeit, deine Kraft, deine Energie, all deine Weisheit und Kreativität, dann wird es dir nicht egal sein, ob dieses Projekt den Bach runtergeht. Wenn du all dein Geld, deine Zeit, deine Kreativität, deine Kraft und so weiter in dieses Gemeindehaus steckst, dann wird es dir nicht egal sein, ob dieses Gemeindehaus den Bach runtergeht. Die Frage ist, ob du es in das Reich Gottes gestellt hast oder nicht. Ob du es für Gott gemacht hast oder weil du weiße Mauern so toll findest. Wenn du alles hier reinsteckst für das Reich Gottes, dann wird dir das Reich Gottes nicht egal sein. Und wenn dieses Haus zusammenbricht und wir uns ein neues suchen müssen, dann wirst du dort Gott verherrlichen. Aber wenn du alles hier reinsteckst, weil dir dieses Haus wichtig ist und nicht Gott, nicht das Reich Gottes, sondern vier Wände, was ist dann, wenn dieses Haus kaputt geht? Wo ist dein Herz dann? Willst du, dass dein Herz mehr nach dem Reich Gottes trachtet? Dann investier in das Reich Gottes mit allem, was du hast. Und mit allem, was du hast, klingt nach so viel. Aber fang einfach mal an, im Kleinen. Für dich, überleg dir selbst. Überleg dir, was du tust, schon längst. Und überleg dir mal, ob du es für das Reich Gottes tust. Ich möchte zusammenfassen, das ich auch schon immer mal sagen. Nächste Folie. Ist auch egal, da steht nur Zusammenfassung auf der nächsten Folie. Ich habe mir die Frage gestellt, und das mit euch durchgegangen, was bedeuten Sorgen und Trachten nach dem Reich Gottes? Und die Zusammenhänge und der Ausflug ins Griechische zeigen, sich nicht zu sorgen, beschreibt in erster Linie eine innere Sache und keine Taten. Und diese wirkt sich vor allem auf meine Gefühlswelt, aber auch auf meine Taten aus. Nach Gottes Reich zu trachten, beschreibt eine Herzenseinstellung, die sich unvermeidbar in unserem Handeln zeigen wird. Dieses Handeln liegt aber in einem sehr großen individuellen Spielraum, eine große Bandbreite. Ich habe gesagt, vom Tellerwäscher bis zum Missionar, bis zum Millionär, es ist so egal, wer du bist, was du bist. Einfach nur nach dem Reich Gottes trachten. Und für uns stellt sich dann natürlich die Frage, wann wir diese Selbstversorgungslüge aufgeben und in Gottes liebenden, versorgenden Händen ruhen und Frieden finden. Wann wir zugeben, dass die Latte für das Geringste einfach zu hoch ist und wir nur kapitulieren können und dass alles, was wir haben, auch unser schweißtreibender Job von Gott hinzugefügt worden ist. Wann wir aufhören, so wie dieser Narr zu sein und anfangen, für Gott Schätze zu sammeln. Im Hofer zum Beispiel, an der Kasse. Wann wir aufhören, Gott 10% zu geben. Und wann wir anfangen, alles, was wir haben, unser Geld, unsere Gaben, unsere Beziehungen, unsere Zeit, auf die Farbe zu setzen, die gewinnen wird. Ja. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du alles, was ich da gesagt habe, einfach segnest. Dass du die Leute ansprichst und mich dort, wo wir es brauchen, dass du uns segnest und dass du uns schenkst, dass wir mehr nach deinem Reich trachten. Dass wir alles in dich investieren, dass wir alles einfach wirklich auf die richtige Farbe setzen. Weil wir wissen, was gewinnt, weil wir wissen, wo unser Tresor ist, der von dieser Welt nicht angefasst wird. Danke, Jesus, für alles, was du tust. Und bitte schenk, dass wir alle gemeinsam heute damit anfangen. Und morgen wieder und übermorgen wieder. Danke, Jesus. Amen. Amen.